Du hast Lust auf Veränderungen oder möchtest an Innovationen mitwirken, die die Zukunft verändern? Wir sind überzeugt, Innovationen sind der Schlüssel für globale Herausforderungen. Von der Halbleitertechnik über die Medizintechnik bis zur E-Mobilität. Jede unserer Lösungen beginnt mit dem Wunsch, etwas zu verändern. Dein erster Schritt beginnt auf zeiss.de/karriere.
Technik aufs Ohr. Der VDI Technik Podcast mit Sarah und Marco.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Hier sind wieder Sarah und Marco. Ja, und wir sprechen heute über Technik im Dialog. Denn das Bild von Ingenieuren und Ingenieurinnen, die im stillen Kämmerlein so an Technologien rumtüfteln, das ist ja wirklich mal überholt, wie ich finde. Deswegen wollen wir uns heute mal diesem Thema widmen, und zwar, dass zum Innovationsaufbau und Technik eben auch Dialogfähigkeit gehört. Und bevor wir jetzt dann so richtig einsteigen und der Marco unsere Gäste vorstellt, wollte ich noch ein bisschen mehr zu einem Begriff sagen, der auch fallen wird im Podcast. Und zwar sind das verantwortungsvolle Innovationen. Das beschreibt den Prozess Innovation unter Berücksichtigung der Perspektiven aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft auf den Markt zu bringen. Ja, denn Fakt ist, dazu bedarf es eben einer starken Dialogfähigkeit, um alle an einen Tisch zu holen. So, dann gebe ich jetzt mal an den Marco.
Genau. Ja, und über diese Thematik sprechen wir heute mit unseren Gästen. Das ist einmal die Frau Dr. Danuta Kneip und der Professor Dr. Michael Decker. Michael Decker ist Generaldirektor des Deutschen Museums und Professor für Wissenschaftskommunikation und Technikfolgenabschätzung an der TU München, also Technische Universität München. Danuta Kneip wirkt als Teamleiterin Gruppenstrategie beim Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz, schwieriges Wort, und hat zuvor das Fachgebiet für Öffentlichkeitsbeteiligung des Übertragungsnetzbetreibers geleitet. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Vielen Dank.
Ja, dann legen wir gleich mit der ersten Frage los. Sie kommen ja beide aus ganz unterschiedlichen Fachrichtungen. Wie kommt ein Generaldirektor des Deutschen Museums und eine Teamleiterin bei einem, jetzt kommt es wieder, Übertragungsnetzbetreiber dazu, zusammen im VDI in der Gremienarbeit tätig zu sein? Das würden wir doch gerne mal wissen vorher.
Ich lege gerne mal los. Also mich fasziniert das Thema Dialog und wie kann man eigentlich zu so schönen Technikthemen miteinander sprechen und auch in der Gesellschaft übergreifend zu ganz vielen Zielgruppen. Das ist ein Herzensthema von mir und von daher finde ich die Arbeit im VDI total nützlich für mich selbst, weil ich was lerne darüber, wie man eigentlich in den Dialog tritt, worauf es ankommt, was wichtig ist, und gleichzeitig aber wir auch einen guten Weg finden, die öffentliche Debatte dazu zu gestalten, wie man jetzt auch in so Dialogverfahren eigentlich miteinander sprechen sollte, damit was Gutes bei rauskommt. Beides fasziniert mich und ich fühle mich immer wieder bestätigt darin und das macht einfach Spaß.
Bei mir ist es wahrscheinlich eher die Technikfolgenabschätzung als der Direktor des Deutschen Museums, der mich zu Technik im Dialog brachte. Es war tatsächlich auch aus der Perspektive des VDIs, dass man Technik im Dialog stärker zum Thema machen wollte. Und da hat sich die Herausforderung von großen Infrastrukturen als eine der großen Herausforderungen, die wir in Deutschland so haben, geradezu als Fallbeispiel aufgedrängt. Denn diese Erzählweise, dass wir in Deutschland einfach viel zu lang brauchen, um auch größere Baumaßnahmen zum Beispiel, aber auch andere Dinge umzusetzen und damit eine Innovation, eine Idee in die Umsetzung zu bekommen, dass das zu lange dauert, das hat sich aufgedrängt. Und vor dem Hintergrund war der Gedanke, eine solche Richtlinie zu machen, die einem hilft, Innovationen schneller in die Gesellschaft zu bekommen. Das war relativ früh unser Thema. Und die Technikfolgenabschätzung hat genau diese Aufgabe, dass sie eben einerseits Technologien auf ihre Wirkung in der Gesellschaft beurteilt und auf der Ebene festgestellt hat, dass da immer die Perspektive derer, die die Technik entwickeln, nicht unmittelbar dazu passt, zu denen, die die Technik dann in der Gesellschaft entweder nutzen oder auch als unbeteiligte Dritte damit leben müssen, dass es diese Technik jetzt gibt, wie zum Beispiel eine Autobahn oder einem Großkraftwerk oder eben einer Überlandleitung. Und da haben sich dialogische Verfahren schon sehr früh als ein methodisches Element der Technikfolgenabschätzung ergeben. Und die wollten wir jetzt gerne auf diese großen Infrastrukturprojekte anwenden. Und vor dem Hintergrund war es natürlich hilfreich, mit 50 Hertz auch einen Partner dabei zu haben, der das in täglichen Umsetzung auch erlebt und auch die Probleme kennt. Sonst argumentiert man ja an Bedarf vorbei.
Ja, danke für die Einschätzung. Wir wollen dann etwas näher schauen auf Technik im Dialog, um den Begriff etwas näher zu beleuchten und klar zu bekommen. Dazu gehört nämlich auch die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung bei eben technischen Projekten, wie gerade schon angesprochen. Da würde ich jetzt mal die Frage an Danuta richten. Kannst du uns sagen, was damit genau gemeint ist mit früher Öffentlichkeitsbeteiligung?
Na, wir haben es eben schon am Anfang in der Einführung gelernt. Ne? Es ist überholt, im stillen Kämmerlein sich an den Schreibtisch zu setzen und als Ingenieur einen sogenannten Trassenkorridor sich zu überlegen. Und dann baut man da Freileitungsmasten rein. Es ist schon eine ganze Weile klar, dass genau in dieser Art und Weise wir nicht zu guten, nachhaltigen Infrastrukturen kommen, die wir für Strom, Autobahn, Schiene brauchen. Und das ist eigentlich auch schon das, was wir mit früher Öffentlichkeitsbeteiligung meinen. Auch das ist ja ein schön komplizierter Begriff, wie auch Übertragungsnetzbetreiber. Was machen wir da? Wir gehen sozusagen in unseren Projekten ganz zeitig schon raus in die Bevölkerung. Wir reden mit Anwohnern, mit Bürgermeistern, mit Verbände, mit Unternehmensvertretern auch, die in der Region sozusagen, in der wir ein Leitungsbauprojekt planen, ansässig sind. Die dort leben, die dort ihren Hund ausführen, ja, dass die also dort alltäglich dann in der Zukunft mit dem Infrastrukturvorhaben zu tun haben und, wie es immer so schön heißt, betroffen von der Planung sind. Wir fragen ganz früh danach, was ist eigentlich das, was wir nicht auf unseren Karten sehen. Ja, wir haben ja schon als Planer Karten, Übersichtskarten über die Region, wo ist ein Naturschutzgebiet, wo geht schon vielleicht eine Autobahn entlang, das wissen wir alles. Aber ganz vieles, was in der Region stattfindet, wissen wir noch nicht. Und das ist genau Ziel von früher Öffentlichkeitsbeteiligung, dieses, ich nenne das immer das lokale Wissen, aufzubrechen. Ja, wir wollen uns das zu eigen machen, wir wollen das verstehen, wir wollen das nachvollziehen können, damit wir es in unsere Planung einbeziehen können. Das heißt nicht, und das ist mir auch mal wichtig, dass wir jeden Hinweis sozusagen sofort in eine Planung umsetzen. Ja, wir müssen uns dazu genauso verhalten wie zu jedem Naturschutzgebiet, mit dem wir uns anschauen. Und darum geht es. Ja, und das ist eigentlich das, was wir mit früher Öffentlichkeitsbeteiligung machen. Ein Satz noch, warum früh? Es gibt per Gesetz formelle Genehmigungsverfahren. Ja, wir brauchen einen Beschluss über das, was wir als Infrastrukturvorhaben errichten wollen. Und in diesen Verfahren gibt es eine formelle Beteiligung der betroffenen Kommunen und so weiter, Verbände. Was wir machen, ist, dass wir als Vorhabenträger, als Unternehmen sagen, wir gehen raus, reden mit den Leuten, ehe wir im formellen Verfahren sind. Und deshalb heißt das Ganze frühe Öffentlichkeitsbeteiligung.
Hm. Heißt dann, es ist nicht so, wie es früher war. Man geht hin und sagt, wir beteiligen euch dahingehend, dass wir euch zeigen, was wir hier vorhaben. Und wenn wir euch das erzählt haben, dann machen wir das auch so. Das heißt, es ist ein Dialog. Wie gelingt denn? Wie wird das gestaltet? Wie geht ihr da vor? Da gibt es ja wahrscheinlich bestimmte Ansätze, die man verfolgt dabei. Oder auch, ja, ich sag mal, eine Strategie, wie man an so eine Sache rangeht.
Wir haben uns überlegt bei 50 Hertz, was sind denn so die wichtigsten Dinge, auf die es ankommt? Also wir haben schon eine Art Baukasten entwickelt, ja, in den wir auch dann hineingreifen, wenn wir zu einem konkreten Projekt die Öffentlichkeitsbeteiligung planen. Und wir machen uns vorher sehr genau Gedanken dazu, wozu stellen wir Fragen? Wo haben wir tatsächlich einen planerischen Spielraum? Wo können wir zum Beispiel, das sind ja immer linienhafte Vorhaben, das heißt, es geht von A nach B und ich kann ja sozusagen auf unterschiedlichem Wege von A nach B kommen. Ja? Und wie ich diesen Korridor ziehe durch die Landschaft, danach fragen wir. Ja, wir fragen danach, was ist für den Bauern zum Beispiel wichtig, über dessen Acker wir zum Beispiel rübergehen müssen? Ist es sinnvoll, den Maststandort leicht zu versetzen? Hilft das dann schon sozusagen dem Bauern vor Ort? Das heißt, wir gehen raus mit einer ersten Vorstellung dieses Korridors und fragen dann ganz konkret nach Hinweisen für unsere Planung. Die nehmen wir mit, in Anführungszeichen verdauen die sozusagen planerisch. Wir prüfen die, ist das machbar, unter welchen Umständen oder vielleicht auch nicht machbar. Und dann gehen wir wieder raus und reden sozusagen darüber, wie wir diese Hinweise verdaut haben, damit das nachvollziehbar wird. Denn ein wichtiger Aspekt bei Öffentlichkeitsbeteiligung ist, und im Dialog, es muss nachvollziehbar sein, was passiert mit diesen Hinweisen, die wir einsammeln. Sonst entsteht Frust. Und das ist vielleicht eines der wichtigsten Merkmale oder wichtigsten Kriterien, die wir erfüllen müssen, damit Beteiligung gelingt. Es ist nicht hilfreich, Erwartungen zu wecken, die ich dann nicht erfüllen kann.
Ja, noch Ergänzungen von Michael, oder?
Ja, so? Höchstens etwas allgemeiner. Die Fragestellungen bei solchen räumlichen Planungsverfahren sind ja von ganz spezieller Art. Allgemeiner geht es bei Technikentwicklung auch darum, dass man so eine Passung herstellen möchte zwischen dem, was man technisch erreichen will. Also bei einer Entwicklung von einem Rasenmäher ist es dann eben der gut geschnittene Rasen. Und dabei treten aber dann auch Nebeneffekte auf, die eben störend sind, wie zum Beispiel der Lärm des Rasenmähers. Der trägt nicht zum Erfolg der Technik bei, entsteht aber irgendwie trotzdem und stört dann die Leute. Und an der Stelle sind dann eben Aushandlungsprozesse hilfreich, die auf einer ganz anderen Ebene stattfinden können, denn wir verbieten dann ja nicht das Rasenmähen, sondern wir überlegen uns, wie wir gesellschaftlich gut zusammenlegen und sagen dann, das machen wir aber nicht mehr nach 19 Uhr. Das heißt, es ist auf einer ganz anderen Ebene, wo man eine Lösung finden kann für ein anderes Teilproblem. Und diese Wünschbarkeit von aus der gesellschaftlichen Perspektive, wo man ja Technik gerne nutzen möchte. Die Gesellschaft ist ja nicht technikfeindlich, wie man gelegentlich manchmal liest, sondern wir nutzen ja den ganzen Tag Technik. Sondern es geht nur gegen manche Technologien, wo sich dann ein Unmut äußert. Und diese Passung herzustellen, da helfen eben dialogische Formate. Und die gehören einfach zum Instrumentenbaukasten des wissenschaftlichen Vorgehens in der Technikfolgenabschätzung. Und mit Technik im Dialog, wir haben ja den ganzen Fachbeirat so umgenannt am VDI, dabei wir diesen Aspekt stärken wollen, weil wir auch denken, der VDI kann zu vielen Technikfragen als dialogischer Partner aktiv werden. Und fokussiert haben wir es dann in der Richtlinie tatsächlich auf diese besonderen Verfahren für Infrastrukturen, wo man ganz unmittelbar dann die Betroffenen auch besonders gut identifizieren kann, wo man aber auch diesen großen Gewinn im Planungsvorgang erzielen kann. Alle Argumente, die Sie früh hören, brauchen Sie später nicht durch Gerichte und ähnliche Einwände wieder aus dem Feld räumen. Und da ist der große Vorteil.
Anschlussfrage, das Thema Technikfolgenabschätzung. Wie stark wird sich denn dabei der Vermittlung von Dialogkompetenz gewidmet? Also ich kann mir gut vorstellen, dass man in solchen Gesprächen mit Beteiligten bzw. Betroffenen und dann auch durch vielleicht auch im positiven Sinne auch einer bestimmten Sprache und bestimmten Techniken nutzen muss, damit man überhaupt verstanden wird. Also ich meine, wir sind alle irgendwie im VDI und arbeiten jeden Tag an technischen Themen. Und wenn man dann nicht vom Fach ist, dann merkt man schnell, dass man da gegen die Wand redet, weil die Leute einen gar nicht verstehen, vielleicht auch nicht verstehen wollen, wenn man nicht die richtige Sprache nutzt. Wie wird das denn da bei dem Thema Technikfolgenabschätzung gehandhabt?
So ähnlich wie ich es eben schon angedeutet habe, gehört es dort wirklich zum Repertoire der Methoden. Und wie Sie genau sagen oder auch Danuta eben sagte, es ist dann in einem Zusammenhang eingebettet und das Dialogformat muss entsprechend ausgewählt werden zu dem Anlass, der jetzt diskutiert wird. Da beginnen wir manchmal in der Kontroverse. Ja, also wenn Sie zu Pro oder Contra Nanopartikel diskutieren, dann suchen Sie sich zwei kontroverse Eingangsstatements und haben dann entlang dieser Kontroverse mit den beteiligten Bürgerinnen und Bürgern ein Gespräch darüber, wie man diese Kontroverse irgendwie für die Zukunft positiv wenden kann. Sie können aber auch mit einem einheitlichen Impulsvortrag beginnen und haben dann gar keine Kontroverse im Spiel und achten dann bei dem Vortrag aber sehr streng darauf, dass der sehr ausgewogen ist, dass man ihnen hinterher nicht vorwirft, sie hätten doch eigentlich schon entschieden, in welche Richtung es geht. Und deswegen ist manchmal der Begriff Partizipation hilfreich, passend zu Dialog sozusagen. Denn die Partizipation am Verfahren, die macht eben auch deutlich, Teilhabe ist ja das Wort Partizipation übersetzt, die macht deutlich, dass man vorher auch gesagt bekommt, in welchem Bereich man überhaupt die Teilhabe hat, etwas mitzuentscheiden. Wenn schon entschieden ist, dass es eine Landübertragung von Strom geben muss, dann brauchen wir die Frage nicht mehr diskutieren. Man muss also klar sagen, was ist eigentlich noch offen? Was ist der Grund, warum wir den Dialog machen? Und wenn es gar nichts Offenes mehr gibt, wenn die ganze Planung feststeht, brauchen wir auch keinen Dialog mehr machen. Dann würden wir nur noch Akzeptanz beschaffen. Das kann man manchmal auch machen. Aber wenn es noch Dinge offen gibt, dann sorgt es typischerweise dafür, dass man noch Möglichkeiten hat zu gestalten. Und wenn wir gestalten können, dann kommen wir nah an das ran, was man eben diese verantwortungsvolle Innovation nennt, die Sie vorhin auch genannt haben. Im Englischen dieses Responsible Innovation. Der Begriff kommt ja von der EU. Dann kommt man da eben diesen berühmten Schritt näher.
Darf ich eine Sache noch ergänzen dazu?
Natürlich.
Womit wir in den letzten Jahren immer wieder sehr gute Erfahrungen gemacht haben, ist, dass es hilfreich ist, Stichwort Methoden, was passt eigentlich an welcher Stelle, damit aus dem Dialog auch ein gutes Ergebnis oder im Dialog ein gutes Ergebnis erarbeiten werden kann. Es geht, glaube ich, sehr stark darum, mit denjenigen, mit denen man dann in den Dialog tritt, auch gemeinsam auszuloten, was ist es, was ihr braucht. Also eine Art, wir nennen das Beteiligungsscoping zu machen. Ja, was passt eigentlich an Methoden zu dem Spielraum, den wir haben inhaltlich? Wozu kann ich eine wirkliche beteiligungsdialogische Frage stellen? Und was passt auch sozusagen zu dem ganzen Ablauf des gesamten Genehmigungsverfahrens? Und da ist es hilfreich, auch zu sagen, okay, wir haben ein paar methodische Ideen, ja, und Vorschläge, aber wir wollen auch mit euch, liebe Kommune, ja, liebe Verbände, wir wollen mit euch gemeinsam auch überlegen, was hilft euch? Und damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, weil es am Ende auch darum geht, dass es gerade in Diskussionen um Technik, um Infrastruktur, um Dinge, die direkt im Alltag der Menschen auch eine Rolle spielen, es ist wichtig, eine Akzeptanz für den Dialog zu erreichen. Ich kann mich über das Ergebnis streiten und das müssen nicht alle müssen die Freileitung am Ende lieben. Ja, in der Regel tun sie das nicht. Aber wenn die Beteiligten am Dialog das Verfahren akzeptieren, innerhalb dessen wir uns austauschen, das ist der entscheidende Punkt meiner Ansicht nach. Und deshalb ist es wichtig, hier zu fragen, was ist das, was ihr braucht an Dialog, damit wir in einen guten Austausch überhaupt erstmal kommen können.
Ja, sehr gut erklärt.
Ja.
Mich würde mal interessieren, hat sich das im Laufe der Zeit eigentlich geändert, wenn man Innovation jetzt so zur Marktreife bringt? Unterliegen wir da auch irgendwie so einem zeitlichen Druck? Muss es immer schneller gehen? Oder ist das Quatsch und das hat sich eigentlich gar nicht wirklich, was das angeht, geändert? War das früher auch schon so?
Das ist eine sehr interessante Frage, denn man hat ja immer den Eindruck der Beschleunigung.
Genau.
Tatsächlich war es, glaube ich, immer schon unser Anliegen, eine gute Idee schnell dann in die Innovation oder wie man auch sagt, in den Markt zu bekommen. Das ist auch etwas, was man immer wieder von der Innovationspolitik hört, dass Deutschland vielleicht auch zu langsam ist, auf der Forschungsseite noch gute Ideen entwickelt, aber dann nicht mehr in die Umsetzung kommt. Und vielleicht ist eines der dramatischsten Beispiele, wo man das im Moment hört, die künstliche Intelligenzforschung, wo wir ja einfach, ich sag mal, je nachdem wie man zählt, 5 US-Giganten haben und in China noch einige, die den ganzen Markt bestimmen, während wir in Deutschland durchaus ausgezeichnete KI-Forschung haben. Und man fragt dann, warum ist uns das alles nicht gelungen? Das heißt, die Herausforderung, da schnell zu sein, die gab es, glaube ich, schon immer. Und wie schnell man sein kann, da ist jetzt aus der Perspektive der Technikfolgenabschätzung die Domäne extrem unterschiedlich. Also bei KI geht es im Moment rasend schnell. In allen Handlungszusammenhängen wird künstliche Intelligenz irgendwie zum Veränderer und der Rest stellt sich darauf ein. Man fragt sich, ob man überhaupt noch in dieser Gestaltungsrolle sein kann. Ich denke schon, aber es ist eine Herausforderung. Und bei anderen thematischen Strängen geht es immer noch nicht schnell genug. Wenn ich jetzt an die großen Energieversorgungen wie jetzt Fusionsreaktoren oder Ähnliches denke, da sind europäische Projekte unterwegs, die wirklich lange auch daran noch zu forschen haben, wie sie dann die wirkliche Innovation überhaupt erst umsetzen. Also wie es uns gelingt, diese Energie dann auch zu nutzen, weil es den Reaktor so noch gar nicht gibt. Da sind die Zeitstränge dann auch relativ langsam. Und wir haben mit Quantencomputing andere Themen, wo es vielleicht gar nicht so schnell geht. Und wenn ich auch mal noch eine Unterscheidung bei der KI einführen darf, wenn Sie über Robotik reden, geht es schon nicht mehr ganz so schnell, wie wenn Sie KI in anderen Handlungszusammenhängen betrachten. Also vor dem Hintergrund ist der Anspruch, da schnell zu sein, den gab es, glaube ich, immer. Die Tatsache, dass wir irgendwie nicht schnell genug sind, gab es forschungspolitisch, glaube ich, auch schon relativ lange. Aber tatsächlich erleben wir im Moment im Bereich der IT, der Informationstechnologien und der KI, haben wir auch als Bürgerinnen und Bürger den Eindruck, das geht jetzt alles irgendwie so schnell, da kommt man gar nicht mehr mit. Und dann glaubt man auch, diesen Gestaltungsmöglichkeit zu verlieren. Das sind so die Aspekte, die ich da sehe.
Ja, interessant.
Ja, vielleicht eine Frage an Sie beide. Die viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ja, dass der VDI auch dazu da ist, um Richtlinien zu erstellen. Die machen wir ja sehr, oder da machen wir ja sehr viele von pro Jahr, einige hundert. Und natürlich geht es für unser heutiges Thema auch nicht ohne eine Richtlinie, nämlich die VDI MT 7000. Und beide von Ihnen haben an diesen Handlungsempfehlungen gearbeitet, die in dieser Richtlinie stehen. Können Sie uns da mal ein bisschen Einblick geben, wie Sie da vorgegangen sind, nach welchen Strukturen? Das sind ja keine, oder unterstelle ich mal, keine technischen Diskussionen, die da geführt werden um technische Inhalte, sondern darum, wie kriegen wir das Thema positiv an Mann und Frau?
Ganz genau. Das war der Ansatz an der Stelle, vielleicht auch untypisch für eine VDI-Leitlinie, und damit auch wirklich auf einen gesellschaftlichen Bedarf antwortend. Denn es war ja damals nicht nur die Überlandleitungen, es waren Schienennetze, es waren Autobahnprojekte, Flughafen. Man hatte tatsächlich den Eindruck, die Infrastrukturprojekte in Deutschland brauchen alle viel zu lang, kommen an kein Ende, dann auch oft noch verbunden, damit werden immer teurer. Man hatte den Eindruck, Deutschland kann das gar nicht mehr. Und vor dem Hintergrund war es wirklich der Ansatz, in dem Fachbeirat Technik im Dialog da eine Richtlinie zu machen, die wirklich fast handreichungsartig auch Verfahrensschritte benennt, die Möglichkeiten von Dialogverfahren in den einzelnen Prozessschritten verdeutlicht, darauf hinweist, worauf man dabei achten muss, dass es dann auch erfolgreich ist. Und das war der Ansatz an dieser Stelle, wie Sie sagen, ganz pragmatisch und für die Umsetzung eigentlich schon optimiert.
Vielleicht noch ergänzend dazu, was wir in der Richtlinie hoffentlich gut erläutern, ist tatsächlich, was muss ich auch im eigenen Haus, also was muss ich als Vorhabenträger eigentlich berücksichtigen. Wir haben vorhin zum Beispiel darüber gesprochen, wie verändert sich auch durch Beteiligung das, nicht das Berufsbild an sich eines Ingenieurs, eines Planers, aber wie muss der sich auch sozusagen anders bewegen oder die Ingenieurin sich anders bewegen. Und das sind auch Dinge, die in der Richtlinie beschrieben werden. Wie komme ich dahin, dass ich überhaupt einen Spielraum beschreiben kann, innerhalb dessen ich fachlich, inhaltlich Fragen im Dialog stellen kann. Das ist ein Punkt. Und das ist etwas, worauf wir bei der Erarbeitung der Richtlinie da großen Wert gelegt haben, dass man auch nicht den Eindruck erweckt, dass sich mit einer guten frühen Öffentlichkeitsbeteiligung alle planerischen oder sonstigen Probleme in meinem Infrastrukturvorhaben gelöst bekomme, sondern dass es ein integraler Bestandteil eines Vorhabenträgers ist, wenn es darum geht, ein Infrastrukturvorhaben zu planen und umzusetzen. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Unterschied auch in der Debatte zu früher. Ich sage mal so, etwas salopp formuliert. Früher ging es ein bisschen darum, eine Art kommunikative Begleitmusik zu machen. Jetzt geht es darum, Beteiligungsformate zu entwickeln im Dialog, die wirklich meine Planung inhaltlich verbessern. Das ist ein wesentlicher Unterschied und der ist in der Richtlinie meines Erachtens nach sehr gut beschrieben, um auch herauszuarbeiten, worauf kommt es an, dass ich Ansprechpartner haben muss, dass ich eine verlässliche, niedrigschwellige, nachvollziehbare Kommunikation, Sprache verwenden muss. Ganz praktische Dinge auch. Und von daher glaube ich, ist es mit dieser Richtlinie gut gelungen, hier wirklich auch praxisnah zu beschreiben, worauf es ankommt bei Dialog. Mhm. Genau.
Da hätte ich noch eine Nachfrage zu, wenn ich das loswerden darf. Weil können Sie denn da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und mal sagen, wer sitzt denn in diesem Gremium außer Ihnen beiden noch drin? Das sind natürlich Experten, klar, aber für was denn alles?
Ja, der Fachbeirat, der ist ja für den ganzen VDI zuständig. Vor dem Hintergrund sitzen da mehrere Kolleginnen und Kollegen, die eine ähnliche Perspektive haben wie die Technikfolgenforschung, also Reflexionsforschende. Wir haben uns aber bewusst für diese Phase des Schreibens der VDI 7000 ergänzt, um mehrere dieser Praxispartner, wie ich es jetzt mal nennen würde. Denn die Leitlinie sollte ja ganz bewusst aus der Perspektive der Vorhabensträger geschrieben werden. Denn das sind die Akteure, das sind diejenigen, die am Ende die Genehmigung benötigen, um dann konkret zu bauen. Und vor dem Hintergrund war es uns ganz wichtig, diese allgemeinere Perspektive des VDIs auch für diese Leitlinie dann zu ergänzen, um die Personen aus der Praxis, weil das Schlimmste, was sie machen können, ist einen Praxisleitfaden schreiben, der an den Bedarfen derer, die ihn nutzen wollen, vorbeigeht. Das ist quasi der Kardinalfehler. Und den haben wir, glaube ich, dadurch sicher nicht gemacht, dass wir mehrere Vorhabensträger eingebunden haben, eben auch zu Schienennetzen und genau, zu Überlandleitungen und so sicherstellen konnten, dass es die Probleme, die wir in dem Leitfaden ansprechen, in der Leitlinie, dass es die auch im echten Leben gibt. Und zweitens, dass die Vorschläge, die dialogisch gemacht werden, auch wirklich passend sind zu den Bedarfen.
Okay.
Ja, mir fällt da jetzt mal so ein ganz konkretes Beispiel ein. Und zwar die elektronische Patientenakte. Und das ist für mich persönlich so von der Außenwahrnehmung oder wie man das halt so als auch eigentlich selbst vielleicht Nutzer wahrnimmt, ein Beispiel, dass Technik im Dialog nicht funktioniert hat. Ich habe nur vor ein paar Tagen irgendwie auch von dem Verband der Hausärzte irgendwie ein Statement gehört, die das ja auch fachlich dann irgendwie kritisieren, dass das so eine Umsetzung irgendwie alles nicht so ganz gut funktioniert. Und da frage ich mich dann irgendwie, das hätte man ja im besten Fall auch irgendwie vermeiden können, oder? Dass da jetzt so Stimmen laut werden, ohne dass sie da jetzt konkret dran gearbeitet hätten, aber vielleicht kann man da so eine Einschätzung geben.
Also das ist tatsächlich einer der Fälle, wo wir alle wahrnehmen, das hat einerseits sehr lange gedauert und auch, also wie lange reden wir schon über die Patientenakte? Richtig, ich kann es Ihnen gar nicht sagen. Und andererseits, jetzt da sie eingeführt ist, gibt es eben auch an vielen Stellen Klagen. Daran lässt sich meines Erachtens aber auch ganz gut zeigen, wie viele Personen sozusagen involviert sind in einem solchen Produkt, wo man eben gleichzeitig eine abrechenbare Fähigkeit machen möchte. Man möchte dem Patienten hilfreich sein, man muss den Ärzten hilfreich sein, die Apotheken müssen es lesen können. Es ist also in einem komplizierten System eingebunden. Sie haben Datenschutzauflagen natürlich höchster Art. Es geht um Gesundheitsdaten von Menschen, personenbezogen. Das ist damit auch die höchste Ebene, die man quasi adressieren muss, sodass man es hier, ohne da jetzt was verteidigen zu wollen, wirklich auch mit einem der komplexesten technischen Innovationen zu tun hat. Und die Herausforderung lässt sich trotzdem klar beschreiben und ich bin da ganz Ihrer Einsicht. Ich bin davon überzeugt, wenn man da den Prozess noch besser begleitet hätte, die Akteure mit ihren Anliegen noch besser eingebunden hätte, dann wäre auch da eine bessere Innovation herausgekommen. Tatsächlich nehme ich aber auch wahr, dass es positive Stimmen dazu gibt.
Ja, natürlich,
also, klar. Es ist in beide Richtungen. Aber es ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie komplex dann die Konstellation auch ist. Und hier auch eine Technologie, die wirklich jeder nutzt und jeder im Geldbeutel hat. Das ist nochmal eine besondere Herausforderung. Denn zu vielen technischen Innovationen verhalten wir uns ja eher als Beobachter oder sogar wirklich aus der Ferne. Ja.
Da würde mich natürlich interessieren, wie es dann wirklich bei jemandem ist, Danuta Kneip, Sie kommen aus der Praxis, Sie haben mit Praxis zu tun, Sie arbeiten bei einem Dienstleister. Wie ist es da mit dem Dialog zu den Beteiligten, Betroffenen? Findet genug Dialog statt oder haben wir da noch Luft nach oben?
Naja, ich glaube, die Kategorie genug ist vielleicht nicht so zutreffend. Also ich habe das ja eingangs auch schon gesagt, wir haben auch hier im Haus bei uns natürlich Debatten darüber, gehen wir immer sozusagen mit dem gleichen Instrumentenkoffer los und ich sage, naja, der Koffer ist schon gleich, aber wir holen schon unterschiedliche Dinge daraus. Deshalb glaube ich, geht es darum, den richtigen Dialog zu führen und sich über den Rahmen klar zu werden. Was will ich erreichen? Will ich zum Beispiel, wenn wir schon sehr genau wissen, wo der sogenannte Trassenkorridor, also diese 1000 Meter breite Linie lang geht, dann stelle ich ganz andere Fragen an meine Anwohner, meine Bauern, meine Bürgermeister. Ja, da geht es darum, sehr konkret um über Maststandorte zu sprechen. Das heißt, man kann nicht so richtig sagen, ist es genug oder ist es zu wenig, sondern ist es der richtige Dialog für die Zielsetzung, die wir haben? Das ist, glaube ich, die Frage, die ich stellen muss. Und die stellen wir uns schon regelmäßig und die führt dann auch dazu, dass wir zum Beispiel auch Instrumente anpassen. Wir haben, ich meine, jeder erinnert sich noch sehr gut, Corona kam und das, was wir ja machen, ist, dass wir sozusagen an den Gartenzaun fahren. Ja, wir haben so eine Art, wir nennen das Dialogmobil, das ist so ein größerer Van. Damit fahren wir sozusagen entlang des Trassenkorridors und sind dann 2 Stunden auf dem Marktplatz, erzählen und hören zu. Ja. So, das konnten wir in Corona-Zeiten überhaupt nicht machen. Das heißt, da haben wir eine ganz andere Situation auf einmal gehabt und mussten sehr viel online tun. Und Sie können sich vorstellen, dass das eine ganz andere Situation ist für einen Dialog. Ja, deshalb geht es eher darum, wirklich zu gucken, nicht gibt's genug, gibt's zu viel, sondern machen wir den richtigen Dialog, um das zu erreichen, was für uns wichtig ist, nämlich unsere Planung zu verbessern. Ja.
Okay.
Ja, jetzt haben wir schon ganz viel Erfahrung und gehört. Also es ist ein super spannendes Thema.
Stundenlang drüber diskutieren.
Das finde ich auch.
Ja. Ich habe auch noch ganz viele Fragen, aber die kann ich alle nicht stellen.
Da müssen wir nochmal einen Podcast aufnehmen dazu. Ja, ich würde tatsächlich jetzt eine Abschlussfrage mal formulieren und versuchen, noch so ein paar Themen da reinzupacken. Also wie wird sich das so in den kommenden Jahren entwickeln? Und vor allem, was sind Herausforderungen für, jetzt sage ich mal, Ingenieure und Ingenieurinnen in erster Linie, mit dieser Dialogfähigkeit ja auch umgehen zu müssen. Und vielleicht habt ihr dann noch so einen kleinen Tipp, 1 oder 2, wo man sich so ein paar Skills auch draufpacken kann. Wenn ich jetzt sage, das ist nicht so meine Stärke, wo kann ich mich denn da vielleicht ein bisschen weiterbilden?
Gut, in Bezug auf die Weiterbildung kann ich natürlich sagen, dass wir dieses Thema verantwortungsvolle Innovation auch an den technischen Hochschulen stark vorantreiben.
Sehr gut.
Denn letztendlich kommen aus unseren Schmieden ja zukünftige Ingenieurinnen und Ingenieure. Aber wir erleben ja auch Informatikerinnen, Physiker, Chemiker, Biologinnen, ganz egal, was sie aufrufen. Die alle werden in ihrem späteren Arbeitsleben Situationen haben, wo sie Innovationen entwickeln. Und da würden wir gerne schon das Instrumentarium mitgeben, wie man eben die verantwortungsvolle Innovation, die übrigens dann auch die langfristig erfolgreichere ist. Ja, man darf das gar nicht so denken, als würde mit der Verantwortung da eine Einschränkung oder sowas erfolgen. Ganz viele Innovationen scheitern, eigentlich die meisten. Das heißt, sich vorher Gedanken darüber zu machen, wie sie in der Gesellschaft wirken, das ist definitiv eine gute Investition in die Innovation an sich. Und tatsächlich haben wir verantwortungsvolle Innovation in unseren Curricula an der Universität schon eingebunden, quer zu allen Studiengängen. Das macht Aachen, das macht Karlsruhe, das macht aber auch München, weil wir da einfach den größten Hebel haben, das schon in die Denke mit reinzubekommen. Wenn es dann um konkretere Dialogskills geht, da ist es tatsächlich dann auch stark die Wissenschaftskommunikation. Die Wissenschaftskommunikation denken wir ja nicht nur in Richtung Wissenschaftsjournalismus, sondern eben auch in Kommunikation für Forschende und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und da hat man einfach die Möglichkeit, diese Skills zu lernen, denn sie haben tatsächlich recht, in diese Dialogformate spielen auch persönliche Dialogskills mit ein. Und das muss man oder kann man tatsächlich auch etwas lernen. Ja.
Noch kurz eine Ergänzung machen darf. Wir haben, wenn wir hingehen, und das ist, glaube ich, eine Lernerfahrung auch über die Jahre, dass das Setup, die Zusammensetzung eines Projektteams, wenn wir in die Planung eines Infrastrukturvorhabens gehen, das hat sich weiterentwickelt. Ja, ich sag mal, es gab früher die klassischen Rollen. Da gab es den Liegenschaftler, der sich darum kümmert, dass die Grundstücke fürs Umspannwerk da sind. Ja, dann gab es den Umweltplaner, der hat Ahnung von naturschutzfachlichen Fragen, weiß, wie ich mich durch die Landschaft bewege. Und es gibt eben da jetzt neben diesen Rollen eben die Beteiliger, ja, die Öffentlichkeitsbeteiliger, und die sind ein integrierter Teil dieses Projektteams und eben nicht mal so am Rande mit ranzuholen. Und dadurch verändert sich natürlich auch die Fertigkeiten, die Fähigkeiten, die dann das Projektteam mitbringt. Und wir haben durchaus auch gute Erfahrungen damit gemacht, dass es eben, was du auch sagtest, Michael, es ist wichtig für Ingenieurinnen, nicht mehr allein die technischen Fertigkeiten mitzubringen, sondern eben auch Fähigkeiten zu entwickeln, die darauf einzahlen, dass ich am Ende unterschiedliche Perspektiven, mit denen ich im Dialog konfrontiert bin, einordnen kann, dass ich damit umgehen kann, dass ich nachvollziehen kann, dass ich über einen Sachverhalt, den ich jetzt sehr logisch finde als Ingenieur, ganz anders aber sprechen muss, wenn ich mit dem Bürgermeister eben darauf eingehe, wie sich seine Gemeinde entwickeln soll. Also das heißt, da erstmal eine Sensibilität herzustellen dafür und auch dann im Team, das machen wir auch im Haus, bestimmte Trainings, Schulungen ja auch anzubieten, bei denen sich dann auch Ingenieure zum Beispiel in diesen eigentlich ja fast fremden Fertigkeiten, so wenn man so will, ich finde sie gar nicht so fachfremd, ja, eben auch weiterentwickeln kann. Das ist wichtig. Und das wird, glaube ich, immer wichtiger, je multiperspektivischer auch diese Dialoge sind. Und es ist ja nicht so, dass das Spektrum der Meinung gerade kleiner wird, sondern eher breiter und auch in Debatten ja sehr viel polarisierter diskutiert wird. Und damit muss man auch sich auseinandersetzen. Wie verhalte ich mich in schwierigen Gesprächssituationen? Das sind alles Dinge, glaube ich, die heute, so wie es immer so schön heißt, zum Skillset eines Ingenieurs auch dazugehören.
Ja, schönes abschließendes Wort. Oder hast du noch eine Ergänzung, Marco?
Nö.
Sah es gerade so aus.
Nö, ich würde nur noch mal gerne einmal einhaken wollen, ganz kurz.
Dann mach das.
Thema. Wo würden wir denn in 10 Jahren stehen? Also wie sehen Sie das denn? Wird sich das mit dem Dialog zwischen den beiden Parteien, ich nenne es jetzt mal platt so, wird sich das wirklich verbessern? Wir leben ja gerade im Moment so in schwierigen Zeiten, wo viel erzählt wird, Politikverdrossenheit und so weiter, was da alles passiert, mangelndes Vertrauen. Aber wie sehen Sie das? Kommen wir da weiter in den nächsten 5 bis 10 Jahren oder müssen wir da hart am Ball bleiben?
Ich würde tatsächlich sagen, wir müssen weiterkommen, denn wir erleben ja an vielen Stellen in der gesellschaftlichen Diskussion heute so eine Polarisierung. Mhm. Das heißt, wenn wir den Dialog nicht aufrechterhalten, wenn wir die Leute nicht immer wieder zusammenbringen, um ihre Argumente auszutauschen, was sie immer weniger in einer offenen Art und Weise tun, dann werden wir wahrscheinlich gesellschaftlich noch ganz andere Probleme bekommen. Mhm. Das heißt, nicht nur für die Umsetzung von Innovationen, sondern auch in anderen Zusammenhängen ist dieses dialogische Vorgehen sicher hilfreich. Und vor dem Hintergrund finde ich es tatsächlich auch grandios, dass der VDI sich auch als Ganzes dem jetzt stärker verschreibt und sich auch in gesellschaftliche Debatten als ein vergleichsweise ja, neutraler Akteur versucht auch einzuschalten. Das kann eben helfen.
Mhm. Ja. Ich hatte ja, ich bin sehr optimistisch. Grundsätzlich. Ich merke aber auch, dass natürlich es gerade, Michael, was du sagtest, es aktuell eine ganze Menge an Hürden gibt für gute Dialoge. Gleichzeitig brennt mein Herz dafür und deshalb will ich auch, dass uns das weiterhin was bringt. Und was ich glaube, was ein Punkt ist, und das ist in dem, was der VDI auch leistet, ganz wichtig, das ganze Thema gemeinsame Faktenklärung. Wir merken es, dass es einfach, ne, es Fake News, alternative Fakten, wir alle kennen das. Und ich glaube, vor dem Hintergrund ist es wichtig, bei Technikthemen, bei Innovationsthemen, sich in diese gemeinsame Faktenklärung zu begeben. Und dafür brauchen wir den Dialog. Und wenn wir das gut machen, dann gelingt es uns, glaube ich, auch die Infrastrukturvorhaben, die immer mit Technik zusammenhängen, auch besser realisieren zu können und am Ende auch schneller und nachhaltiger. Mhm. Ja, und das, deshalb bin ich da, will ich mir da meinen Optimismus nicht nehmen lassen, aber ich sehe durchaus, dass das gerade echt eine Herausforderung ist und das wird sich nicht so schnell ändern, glaube ich.
Okay, ja.
Wir beobachten das. Ja, danke für das Gespräch an Dr. Danuta Kneip und Professor Decker. Und ja, ich würde sagen.
Genau. Wer natürlich sich gerne noch ein bisschen informieren will über das Thema von heute, der kann das machen in unseren Shownotes. Mhm. Die Richtlinie oder Deutschland schneller zukunftsfähig machen, frühe Öffentlichkeitsbeteiligung, steht alles da drin. Und wenn ihr gute Ideen habt für ein Thema oder wenn ihr gerne einen Kommentar loswerden möchtet zu dem, was heute unser Thema war, dann schreibt uns gerne.
An podcast@vdi.de oder kommentiert die Folge. Da genau. Freuen wir uns.
Ja, dann dürfen wir uns ganz herzlich bei Ihnen beiden nochmal herzlich bedanken für die Zeit, die Sie uns gewidmet haben für dieses super spannende Thema. Und dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss. Danke. Tschüss.